Wir sind in Matthäus Kapitel 16. Wir sind letztes Mal bis Vers 27 gekommen. Wir machen heute im Vers 28 weiter. Hattest du schon mal so ein großartiges, eindrucksvolles Erlebnis, das dich nicht mehr losgelassen hat? Das vielleicht sogar dein Leben ein Stück weit prägt, wo du sagst, ich bin seither nicht mehr dasselbe wie davor. Vielleicht Geburt eines Kindes oder Hochzeit. Vielleicht eine Heilung oder eine Nahtoderfahrung, solche Dinge. Vielleicht hoffentlich, als Jesus dir begegnet ist, dass du dich zu Jesus bekehrt hast. Eine Taufe vielleicht. Was ist die größte Erfahrung, die es gibt im Leben? Größte Erfahrung ist, Gott zu kennen, Gott zu begegnen. Darum hat Mose gebeten, übrigens, gell? Gesagt, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gott pur, deine Gegenwart. Lass mich dir begegnen. Und das hat sich unter anderem oder wird sich in der heutigen Stelle erfüllen. Auch für Petrus und für Jakobus und für Johannes. Und das war ein Ereignis, was die nimmer losgelassen hat. Petrus schreibt über 30 Jahre später im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von dem Vater, von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Vielleicht hat auch Johannes daran gedacht, als er geschrieben hat in Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, also die Menschwerdung Jesu. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Heute wollen wir uns dieses wunderbare Ereignis ansehen, aber lasst uns auch den Kontext nicht vergessen. Jesus hatte den Jüngern die Frage gestellt, wer sagen die Menschen, dass ich bin? Oh, ein großer Lehrer, einer der Propheten. Und dann ist Jesus persönlich geworden, wie es immer wird. Denn was andere Menschen über Jesus sagen, das wird dein Leben nicht verändern. Und Jesus hat sie persönlich gefragt, ihr, was sagt ihr, wer ich bin? Und dann hat Petrus geantwortet, du bist der Messias, du bist der von Gott verheißene Retter und Herrscher. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes, das heißt, du bist Gott, du teilst dieselbe Natur mit Gott, dem Vater. Und Jesus hat ihm geantwortet, mit eigenen Worten, jetzt Petrus, das hat der Vater im Himmel dir offenbart, dir Gott offenbart. Und dann hat Jesus über seine Rettungsmission als Messias gesprochen. Er ist gekommen, um uns von der Entfremdung von Gott durch unsere Schuld zu retten. Und er hat gesagt, ich werde leiden, ich werde getötet werden, ich werde wieder auferstehen. Es war ein ganz anderes Messias-Programm, als die Jünger Jesu und die Juden allgemein erwartet hatten. Die wollten eine irdische Rettung haben, wollten, dass er ihnen zu irdischer Größe verhilft, dass er sie groß macht, dass er sie politisch befreit. Aber Leiden und Tod, das hat nicht so wirklich in ihr Programm gepasst. Wir haben so gedacht wie die meisten Menschen heute auch, ne? Und dann hat der Petrus Jesus, seinen Herrn und Gott und Retter, zurechtgewiesen und hat gesagt, nee, das soll nicht mit dir geschehen. Und dann hat Jesus ihn zurechtgewiesen und hat mit anderen Worten gesagt, Petrus, dieser Gedanke, der ist satanisch. Du bist mir ein Anstoß, du bist eine Versuchung für mich. Und dann hat Jesus als Retter und Herr und Gott diesen radikalen Herrschaftsanspruch gestellt, hat zu radikaler Hingabe aufgefordert, hat gesagt, wer mir nachkommen will, wer zu mir gehören will, der verleugne sich selbst, sein Ego, der richte seinen Eigenwillen hin und folge mir nach. Klammerbemerkung, sich selbst verleugnen heißt nicht zu sagen, ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin unwichtig, ich bin so das kleine graue Mäuerblümchen. Nee, dich selbst verleugnen heißt, dich freiwillig mit allem, was er in dich hineingelegt hat, deine Persönlichkeit, deine Begabungen, dein Intellekt, dass du dich ihm voll hingibst und dich ihm zur Verfügung stellst, dass du dich für seinen Willen einsetzt. Er will dich gebrauchen. Du bist wertvoll, du bist wichtig, du bist ein Baustein in seinem Reich. Er will deine Gaben zur Fülle gebrauchen. Er hat sie dir gegeben. Will sie gebrauchen für diesen Zweck, für den er sie dir gegeben hat. Also Selbstverleugnung heißt nicht, oh, ich bin nichts, ich kann nichts, sondern Selbstverleugnung heißt, wie Jesus zu beten, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Du bist Gott, du bist der Herr und nicht ich. Dein göttlicher Wille geht über meinen Willen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, auch in meinem Leben. Dafür will ich geführt von dir mein Bestes geben. Und Jesus sucht solche loyalen Menschen. Er sucht Nachfolger, nicht irgendwelche Egomanen, die ihr eigenes Ding verwirklichen wollen. Letzte Woche haben wir dann die Frage gestellt, warum soll ich mich selbst verleugnen, warum soll ich mich selbst kreuzigen und ihm folgen, warum Jesus Verwirklichung statt Selbstverwirklichung mein Ding. Und Jesus hat gesagt, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte oder seine Psyche, steht hier im Griechischen. Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er jedem vergelten nach seinem Tun. Und heute bekommen wir eine Vorschau auf seine Herrlichkeit. In Vers 28 hat Jesus weiter gesagt, wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod keinesfalls schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Oder in der Parallelstelle im Markus steht, bis sie das Reich oder die Königsherrschaft Gottes in Kraft haben kommen sehen. Manche denken, dass das bei der Auferstehung Jesu passiert ist. Manche denken, dass es von der Himmelfahrt Jesu spricht. Jesu kommen zu seinem Vater nach Daniel Kapitel 7, Verse 13 und 14. Manche denken, dass es über Pfingsten spricht. Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, die Kraft des Heiligen Geistes, wenn der Geist auf euch kommt. Manche denken, dass es von seinem Kommen im Gericht gegen Jerusalem spricht, 70 nach Christus. Oder einfach die sogenannte Verklärung Jesu in den nächsten Versen. Kapitel 17, Vers 1. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führte sie abseits auf einen hohen Berg. Wenn du eine Israel-Tour machst, da erzählen sie dir, dass es der Berg Tabor war. Allerdings war auf dem Berg Tabor zur Zeit Jesu wohl eine römische Befestigungsanlage. Sie waren im Norden Israels, ganz im Norden. spricht hier von einem hohen Berg, also auch das Hermongebirge wäre vielleicht ein guter Kandidat, aber ist eigentlich gar nicht so wichtig, wo es genau passiert ist. Wichtig ist, was passiert ist. Lukas sagt uns in der Parallelstelle, sie gingen auf den Berg, um zu beten. Und dann berichtet er uns auch weiter, wie so oft bei den apostolischen Gebetstreffen sind die drei Apostel, die mit ihm dabei waren, eingepennt. Ich finde das so ermutigend. Ich meine, diese Jungs, die haben mich schon so oft vor Selbstverdammnis bewahrt. Die hatten dieselben geistlichen Kämpfe wie wir auch. Ich denke, wir kennen die Erfahrung. Ich kenne die Erfahrung zumindest. Du fängst an zu beten und du wirst müde. Oder kennt ihr das auch? Ich war mal in einem Hauskreis, da ist ein Bruder eingeschlafen in der Gebetszeit und er hat so laut geschnarcht, dass es unmöglich war, weiter zu beten. War auch eine Erfahrung. Oder ist euch schon mal passiert, dass ihr im Gottesdienst eingepennt seid, so ihr habt die Bibel so auf dem Schoß und ihr nickt so ein und dann fällt die Bibel runter, lauter Krach, und du wachst auf und alle wissen, du hast gepennt. Und hey, ich sage immer, es ist besser, du pennst hier im Gottesdienst als in der Kneipe. Ich bin so dankbar, dass Gott Barmherzigkeit hat, dass er mitfühlen kann mit unseren Schwachheiten. Ich bin mal beim Lobpreisleiten eingepennt, als ich noch zwei Gemeinden gemacht habe, Sonntagmorgens Gottesdienst hier, Sonntagabends in Darmstadt, und hat wenig geschlafen und irgendwie war ich so müde und habe Lobpreis geleitet und irgendwie beim Gitarrespielen habe ich angefangen, hier die Worte so zu leilen, so, und dann hat es mich gerissen. Ja, passiert, gell? Ich bin dankbar, dass Jesus mitfühlen kann mit unseren Schwachheiten. Und ich liebe das an der Bibel. Das ist so erfrischend ehrlich. Einer von den drei Jungs hat das Ganze dem Lukas erzählt und der Lukas hat es aufgeschrieben. Ich mag das. Es waren nicht so überhebliche Heuchler. Ich meine, in welchem anderen heiligen Buch berichten die Schreiber von ihren eigenen Versagen und ihren eigenen Schwachheiten? Das macht es so sympathisch, das macht es so vertrauenswürdig. Dieses Buch ist so ehrlich, dieses Buch ist so wahr. Also sie gingen auf diesen Berg und dann lesen wir im Vers 2, und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Umgestaltet, das Wort im Griechischen ist das Wort Metamorpho, oder die Poppy kann es wahrscheinlich besser aussprechen als ich. Genau. Also viel besser. Aber unser Wort Metamorphose kommt von diesem griechischen Wort. Also wir verstehen, worum es geht. Metamorphose, diese Verwandlung. Eine Raupe verpuppt sich und wird in einem Kokon umgewandelt und kommt danach als ein wunderschöner Schmetterling wieder raus. In der Offenbarung 1 sehen wir dasselbe Bild von dem verherrlichten Jesus, dessen Angesicht strahlt, er strahlt wie das Licht. Im ersten Johannesbrief schreibt Johannes, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Diese Perfektion, die Herrlichkeit Gottes. Jesus ist der Mensch gewordene Gott, und für einen Moment hier hat sich der Vorhang seiner Menschlichkeit gehoben. Und sein göttliches Wesen ist durchgeschienen. Für die Jünger war es wie ein blendendes Licht, leuchtend wie die Sonne, lesen wir hier. Niemand kann mit freiem Auge die Sonne ansehen. Blendet, so wie der Paulus geblendet war, nachdem Jesus ihm erschienen ist, dort auf der Straße nach Damaskus. Also erstens, hier in der Verklärung Jesu haben die Jünger eine Offenbarung bekommen, nochmal seiner Göttlichkeit. Nochmal eine Offenbarung von dem, wer Jesus ist. Er ist der, der Petrus bekannt hat, dass er ist. Der Messias, der Sohn Gottes, er ist Gott. Petrus hat geschrieben, wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen. Und zweitens haben sie auch eine Vorschau bekommen von dem, was noch kommen wird. Nicht, dass wir jemals Gott werden, Nee, das wird immer so bleiben. Er ist der Einzige, er ist Gott und wir sind seine Geschöpfe. Aber 1. Korinther 15 sagt uns, wenn Jesus wiederkommt, dann werden auch wir verwandelt werden. Und dieses Vergängliche, das wird Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche wird Unsterblichkeit anziehen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, schreibt der Apostel Johannes, der Bernd hat es im Gebet zitiert, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Aber wir wissen, wenn es offenbar werden wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. In Johannes 17, Vers 24, da hat Jesus gebetet, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Das ist Gottes Plan für dich, für alle Ewigkeit, dass du an seinem herrlichen Ort sein wirst, in einem verherrlichten Zustand, in einer herrlichen Beziehung mit dem herrlichen Gott. Das ist unsere lebendige Hoffnung, die wir haben in Jesus. Und das gibt uns eine echte Perspektive für unser Leben über das Hier und Jetzt hinaus. Es trägt uns in schweren Zeiten. Ich glaube, deswegen war Petrus bereit, sich kreuzigen zu lassen für Jesus. Und Johannes war bereit, sich foltern zu lassen für Jesus, hier in heißem Öl gebraten zu werden. Und der Apostel Paulus war gewillt, sich einen Kopf kürzer machen zu lassen für Jesus. Er hat gesagt, das Leben ist für mich Christus, Sterben ist Gewinn. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Für Menschen, die ohne Jesus in die Ewigkeit gehen, ist das, was wir hier erleben, der Himmel auf Erden. Die Erfahrung, die sie hier machen, ist das Beste, was ihnen je passieren wird. Für sie wird es eher ungemütlich in der Ewigkeit. Aber für uns, die wir Jesus vertrauen und Jesus gehören, ist die Erfahrung, die wir hier in dieser Welt machen, die schlimmste Hölle, die wir je erleben werden. Für uns wird es bei Weitem viel, viel besser werden. Das Beste kommt noch. Deshalb konnte dieser Apostel nichts aufhalten. Stephanus konnte mit einem strahlenden Gesicht sterben und mit einem Gebet auf seinen Lippen für seine Mörder. Warum? Er hat Jesus gesehen, er hat seine Herrlichkeit gesehen. Und auch wir freuen uns auf den Himmel. Und wir freuen uns für die, die vorausgegangen sind dorthin. Ja, wir vermissen sie, aber sie sind an einem viel, viel besseren Ort. In einem viel, viel besseren Zustand. Und wir wissen, eines Tages werden wir wieder zusammen sein, dort bei Jesus. Und so können wir auch unser Kreuz tragen in dieser Welt, weil wir eine echte Hoffnung und Perspektive haben, weil wir wissen, was Jesus für uns bereitet hat, weil wir wissen, dass er uns liebt, dass er es gut mit uns meint. Also es ist echt wert, für ihn zu leben und mit ihm zu leben. Aber wir dürfen nicht nur auf eine Verwandlung, auf eine Herrlichkeit hoffen in der Ewigkeit. Die Bibel sagt uns, dieser Prozess beginnt schon hier und jetzt. Wir dürfen schon hier in unserem Leben einen kleinen Vorgeschmack drauf erleben, auf die Herrlichkeit, die noch kommt. Im Lukas-Evangelium wird uns hier in dieser Stelle gesagt, Jesus wurde verwandelt, als er betete, als er Gemeinschaft mit dem Vater hatte. Von Mose wird uns das berichtet im Alten Testament, als er Zeit mit Gott im Bundeszelt verbrachte, in Gottes Gegenwart, dass sein Angesicht anfing zu strahlen und er kam strahlend wieder heraus aus dieser Gemeinschaft mit Gott. Und auch wir haben die Verheißung, dass wir verwandelt werden durch den Geist Gottes, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir Jesus betrachten in seinem Wort, wenn wir ihm begegnen im Gebet. 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. In der neuen evangelistischen Übersetzung ist es so übersetzt: Wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das alles kommt vom Herrn, dem Geist. Wir wissen, dass die Personen, mit denen wir Umgang haben, mit denen wir abhängen, dass es uns prägt. Deswegen wollen wir, dass unsere Kinder gute Freunde haben und nicht irgendwie schlechte Vorbilder. Und so auch mit Jesus, wenn wir Gemeinschaft mit Jesus pflegen, es prägt uns, es verändert uns. Und das ist wunderbar. Ich bin noch lange nicht das, was ich einmal sein werde. Aber ich bin auch so froh, dass ich nicht mehr der bin, der ich einmal war. Dieser unzufriedene, aufbrausende, zornige Kerl, der ich vor meiner Bekehrung war. So ein Zornbinkel wie der Johannes und der Jakobus hier auch. Es ist so eine Lebensqualität, Jesus ähnlicher zu werden. Es ist so befreiend. Und ich kann zurückschauen und ich denke, du kannst auch zurückschauen und sagen, hey, Gott sei Dank, er hat mich verändert. Ja, es gibt noch viel, viel zu tun, das ist auch wahr. Aber Gott sei Dank, er hat mich verändert und ich kann auch vorausschauen und wissen, er wird mich verändern, bis ich eines Tages ihm gleich sein werde. Und hey, das wird ein Feiertag sein. So, wenn du dich selbst nicht magst, dann lauf zu Jesus. Halt fest an Jesus, betrachte ihn hier im Evangelium. Sprich mit ihm, hör auf ihn, halt ihm dein Herz hin. Und langsam wird dich diese Gemeinschaft mit ihm verändern. Und dann, wenn er wiederkommt, bumm, wirst du verherrlicht sein von einem Augenblick auf den nächsten. Aber zurück zu unserem Text. Jesus, strahlend in seiner Göttlichkeit, hell wie die Sonne. Und als ob das nicht schon überwältigend genug wäre, lesen wir weiter im Vers 3. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Und wir wissen nicht genau, wie sie ihnen erschienen sind, ob das mehr so wie eine Art Vision war oder ob sie körperlich, leiblich dagegen wertig waren. Auf jeden Fall, hier haben wir zwei der größten Männer in der Geschichte Israels. Mose, der das Gesetz repräsentiert hat, die Tora, der Leiter Israels in diesem ersten Exodus, der ersten Erlösung aus der Sklaverei in Ägypten, dem Gott das Gesetz gegeben hat, der ein Freund Gottes war. Und dann Elia, der die Propheten repräsentiert hat, der diesen vollmächtigen Dienst hat, er hat gebetet und es hat 3 Jahre lang nicht geregnet, er hat gebetet und Feuer ist vom Himmel gefallen, solche Geschichten. Und die Leute damals zur Zeit Jesu haben nicht gesagt, im Alten Testament steht geschrieben, diesen Ausdruck hatten sie damals noch nicht. Sie haben gesagt, in Mose und in den Propheten steht geschrieben. Damit war das Alte Testament gemeint. Und hier haben Mose und Elia, die das Alte Testament repräsentieren, eine Verabredung mit Jesus, auf den das Alte Testament, das Gesetz und die Propheten hinweisen. In Lukas 9, in der Parallelstelle, lesen wir von ihnen, diese erschienen in Herrlichkeit. Also wir haben hier 3 verherrlichte Gestalten und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Das Wort Ausgang ist das Wort Exodus. Also es geht hier um sein Erlösungswerk am Kreuz. Der erste Exodus aus Ägypten ist ein Bild für den Exodus, die Erlösung, die wir haben dürfen, durch das, was Jesus am Kreuz für uns erkauft hat. Also das war das Thema, worüber sie gesprochen haben, über Jesu Werk am Kreuz, das, wovon der Petrus ihn abhalten wollte, ein paar Verse zuvor. Und wir wissen nicht genau, wie die Jünger erkannt haben, den Mose und den Elia, ob die Namensschilder getragen haben oder ob sie einfach reingehört haben in das Gespräch und da wurden ihre Namen erwähnt. Auf jeden Fall haben sie sie erkannt. Nach Tausenden, nach Hunderten Jahren. Seht ihr, der Mose war noch immer der Mose und der Elia war noch immer der Elia. Nicht irgendein Karnickel und eine Kuh oder der Hubert und die Babsi. Leute, es gibt keine Reinkarnation. Dein Ich wird ewig leben. Und das Schöne ist, wir werden einander erkennen in der Ewigkeit. Und wir werden wunderbare Gemeinschaft haben miteinander, mit allen Heiligen. Das wird so interessant sein, Mose zu treffen und David und Elia, Petrus, Johannes. Johannes den Täufer, Leute wie Georg Müller oder George Whitfield oder John Wesley, Billy Graham. Ich meine, das wird total spannend sein und wunderbar, unsere Geliebten wiederzusehen, die uns im Glauben vorangegangen sind. Am besten natürlich Jesus zu sehen von Angesicht zu Angesicht. Was für eine spannende Zeit das sein wird. Also wir haben hier Jesus in seiner göttlichen Herrlichkeit und Elia und Mose, die verherrlicht sind, diese großen Vorväter Israels. Und jetzt kommt wieder mal so ein peinlicher Auftritt von dem Petrus. Ich liebe den Petrus. Aus dem Lukas-Evangelium wissen wir, die hatten gepennt, die waren noch schlaftrunken und dann war da dieses gleißende Licht und versetzt euch da rein, du wachst auf, dieses Licht erstmal, oh, geblendet, desorientiert. Markus sagt uns, sie waren voll Furcht und das können wir gut nachempfinden. Und Petrus wusste nicht, was er sagen sollte. Das können wir auch gut nachempfinden. Und die Lektion, die wir da lernen können, ist natürlich, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, dann halt einfach den Mund, okay? Aber das war nicht das Naturell von Petrus. Petrus wusste nicht, was er sagen sollte, also sprach er. Das war der Petrus. Und Lukas berichtet uns, es geschah, als der Mose und Elia sich gerade von Jesus verabschiedeten, wieder. Und hier ist, was der Petrus gesagt hat. Vers 4. Petrus aber begann und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Also hier ist der verherrlichte Jesus und Mose und Elia, diese Schwergewichte aus Israels Geschichte, die mit Jesus verabredet waren. Und da ist der Petrus und sagt, oh Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wirklich, warum? Petrus, was fügst du irgendwo diesem Treffen hinzu durch deine Gegenwart? Ich frage mich, ob der Mose vielleicht gesagt hat, Jesus, wer ist dieser junge Mann hier, der uns gerade unterbrochen hat? Aber lasst uns weiterlesen, warum der Petrus gedacht hat, dass es gut sein könnte, dass er da ist. Er hat gedacht, vielleicht können wir uns nützlich machen. Seht hier im Vers 4, wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen und seht auch hier diesen Wechsel von wir zu ich. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und auch das wissen wir nicht, warum Petrus gedacht hat, dass es gut wäre, Hütten zu bauen. Vielleicht hat er gedacht, diese alten, ehrwürdigen Herren würden länger bleiben, wenn er ihnen eine Hütte baut oder vielleicht als Sonnenschutz. Ich weiß nicht, oder vielleicht wollte er ihnen ein Denkmal setzen, irgendwie Tempel bauen. Egal eigentlich, weil es war totaler Quatsch. Er wusste nicht, was er sagen wollte, also bla 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 bla, hat er irgendwas gesagt. Und was der Petrus hier getan hat, im Prinzip hat er Mose und Elia mit Jesus auf eine Stufe gehoben. Im Prinzip hat er das gesagt, was die Leute über Jesus gesagt haben. Oh, er ist einer der Propheten. Oh, lass uns eine Jesus-Hütte bauen und eine Mose-Hütte und eine Elia-Hütte und manche würden vielleicht noch eine Mohammed-Hütte oder eine Buddha-Hütte, eine Krishna-Hütte eine Joseph-Smith-Hütte, eine Baha-Ulla-Hütte dazu stellen. Und das geht auf keine Kuhhaut. Das hat sogar Gott den Vater auf den Plan gebracht hier. Der konnte den Nonsens nicht länger stehen lassen. Und er unterbricht den Petrus hier. Seht ihr Vers 5, während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Das war die Wolke von Gottes Herrlichkeit, die Israel geführt hat. Die über dem Bundeszelt geruht hat, die Gegenwart Gottes, die das Allerheiligste erfüllt hat. Und diese Wolke stellte den Petrus in den Schatten. Und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Also erstens, Gott der Vater stellte klar, Jesus ist nicht nur einer der Propheten, Jesus ist Gott, er ist der Sohn Gottes. Wie es auch im Hebräerbrief Kapitel 1 heißt, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erbe aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Im Vers 8 lesen wir weiter, dass er von dem Sohn gesagt hat: Dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und im Vers 6, alle Engel sollen ihn anbeten. Also es ist ein Nonsens zu sagen, dass Jesus nur einer der Propheten war oder nur ein Prophet war. Er selbst und Gott der Vater haben uns diese Option nicht offen gelassen. Ich habe einen lieben muslimischen Freund, der wollte mich in einem Gespräch mal festnageln und hat gesagt: Zeig mir, wo hat Jesus gesagt, ich bin Gott, mit diesen Worten. Wo hat Jesus gesagt, ich bin Gott? Das war gerade unsere Diskussion, die wir hatten. Na, nicht mit den Worten, aber in vielen anderen Worten. Und er hat sich auch anbeten lassen von Thomas als seinen Herrn und Gott. Aber wenn dir das nicht genug ist, hier ist das, was der Vater, Gott der Vater über ihn sagt. Und ich habe ihm diese Stellen gezeigt. Und Gott im Hebräischen, im Arabischen ist das Wort Allah. Steht hier im Hebräerbrief: Allah sprach zu seinem Sohn. Dein Thron, Allah, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alle Engel sollen ihn anbeten. Also es ist unmöglich zu sagen, die Bibel oder Injil, wie die Moslems sagen, ist eine Offenbarung von Gott. Und Jesus war ein Prophet. Und ihn dann nicht als Sohn Gottes und als Gott anzunehmen. Das ist total widersprüchlich. Entweder ist er ein Prophet oder ist ein Lügner. Das hat Gott uns nicht offen gelassen. Also erstens, Gott stellt hier nochmal klar, wer Jesus ist. Zweitens sagt er, dies ist mein geliebter Sohn. Mein geliebter Sohn. Das gibt uns eine Vorstellung davon, was es Gott, den Vater, gekostet hat, seinen Sohn für uns zu geben, um uns zu erlösen, um unsere Schuld zu sühnen. Ist sein geliebter Sohn. Und drittens sagt er, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Nur an ihm, weil nur er ist perfekt. Deshalb konnte nur er uns erlösen. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Das hat Jesus beansprucht. Also wenn du in Beziehung mit Gott kommen willst, dann musst du über Jesus kommen. Er ist der einzige Weg. Petrus hat in der Apostelgeschichte 4 gepredigt, es ist in keinem anderen das Heil. Denn noch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Und als Klammerbemerkung noch dazu, ich glaube, jeder Sohn muss das eigentlich von seinem Vater hören. Ich hab dich lieb. Ich mag dich, ich bin zufrieden mit dir. Zumindest, dass er mit Zuversicht und mit Frieden durchs Leben gehen kann. Männer, Söhne, die das nie gehört haben von ihrem Papa, die rennen oft mit so einem riesen Loch in ihrem Herzen herum, mit einer riesen Wunde, verfolgt sie ihr Leben lang. Versuchen ständig, sich zu beweisen, dem Papa zu beweisen, selbst wenn er vielleicht schon tot ist, dass sie gut genug sind. Also ihr Väter, kritisiert eure Söhne nicht nur, das brauchen sie auch zur Rechtweisung in Liebe, aber sprecht ihnen auch das zu: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und die Töchter müssen es natürlich auch hören. Und wenn du so ein verletzter Sohn bist, der es vielleicht nie von deinem Papa gehört hat, weil dein Papa hat dir vielleicht immer den Eindruck gelassen, hey, du bist nicht gut genug. Du hast einen Vater, wenn du in Jesus bist, der dich über alles liebt. Deinen Vater im Himmel. Und er ist die wichtigste Person im ganzen Universum. Und er sagt dir das in Jesus zu: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen, weil du in Jesus bist. Und in dieser Beziehung mit deinem himmlischen Papa kann diese Wunde heilen. Du kannst frei werden. Viertens sagt Gott, der Vater, über Jesus, ihn hört. Und er meint da nicht akustisch. Akustisch haben wir alle gehört. Auf ihn hört. Tut das, was er sagt. Gehorcht ihm. Und das ist besonders bedeutungsvoll für den Petrus, nachdem er gerungen hat mit dem, was Jesus gesagt hat, über seine Mission als Messias. Und es ist bedeutungsvoll für uns alle, nach dem Aufruf Jesu zur Nachfolge: Verleugne dich selbst und folge mir nach. In Johannes 10 hat Jesus gesagt: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ein ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Er ist ein guter Hirte. Damals in Israel hatten die Hirten, die Schäfer, ihre Herden. Und dann nachts sind sie alle zusammen im umzäunten Bereich in die Koppel gegangen mit ihren Schafen, haben da übernachtet. Die Schafe waren vertraut mit ihrem Hirten. Und so morgens sind die Hirten einfach aufgestanden, rausgegangen. Und ihre Schafe sind ihnen gefolgt, die kannten ihre Stimme. Die mussten nicht aussortieren, welches Schaf zu wem gehört, ist es deins, ist es meins. Braucht noch keine Brandzeichen. Die mussten einfach vorangehen und ihre Schafe sind ihnen nachgefolgt. Und die ihnen nicht gefolgt sind, das waren nicht ihre Schafe. Woran erkennst du, ob du Jesu Schaf bist? Wenn du auf ihn hörst, wenn du ihm folgst, wenn du ihm gehorchst, wenn das dein Herz ist, dann bist du sein Schaf. Wenn das nicht dein Herz ist, wenn es dir egal ist, was er sagt, oder du ein ungehorsames, rebellisches Herz gegen ihn hast, dann gehörst du nicht zu seiner Herde. So einfach ist es. Dann musst du Buße tun, dann musst du zu ihm umkehren. Jesus hat gesagt: Folgt mir nach. Gott der Vater hat gesagt: Hört auf ihn. Mose hat das übrigens auch gesagt über Jesu in 5. Mose 18, Vers 15. Er hat gesagt, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Also er spricht zu Israel hier, auf ihn sollt ihr hören. Also die einfache Anwendung für uns ist, hör auf Jesus. Hier. Hör auf Jesus. Er ist der einzige verlässliche Führer für dein Leben. Vers 6. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Sie die Stimme des Vaters hörten und wir würden uns auch fürchten, wenn wir dort gewesen wären. Vers 7, und Jesus trat heran, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als Jünger Jesu musst du keine Angst haben vor Gott dem Vater. Und ich mag die Sanftheit Jesu hier. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als ihn, Jesus allein. Und das ist gut so. Alle anderen sind verblasst. Habe nur Augen für Jesus. Wir wollen Jesus-zentrierte Menschen sein. Wir wollen eine Jesus-zentrierte Gemeinde sein. Alles soll sich um ihn drehen. Lasst euch nicht ablenken. Vers 9, und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach, sagt niemandem die Erscheinung weiter, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferweckt worden ist. Warum, wissen wir nicht genau. Wahrscheinlich wollte Jesus, dass die Menschen ihn nicht wegen diesem Bericht von seiner Verklärung wieder zu ihrem irdischen König machen wollten, wie sie es schon einmal getan haben. Und aus dem Lukas-Evangelium wissen wir, die Jungs haben sich dran gehalten, an diese Anweisung von Jesus. Vers 10, schnell noch den letzten Absatz. Und die Jünger fragten ihn und sprachen, warum sagen denn die Schriftgelehrten, also die damaligen jüdischen Theologen, dass Elia zuerst kommen müsse, bevor der Messias sein Reich aufrichtet. Warum haben sie das gesagt? Weil in Malachi 3, Vers 23 und 24 folgende Prophezeiung ist. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Also er wird Versöhnung bringen zwischen den Generationen. Und nach dieser Erfahrung eine naheliegende Frage. Jesus, ist das, was wir gerade gesehen haben, die Erfüllung dieser Prophetie durch Maleachi, dass Elia kommt? Vers 11, er aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen. Und vielleicht zitiert Jesus hier diese Prophetie von Maleachi in paraphrasierter Form, das heißt in einer Zusammenfassung in eigenen Worten. Dann wäre die Herstellung aller Dinge dann die Versöhnung der Generationen durch die Buße, die Johannes der Täufer gepredigt hat. Denn in Vers 12 sagt Jesus, ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist und sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihm getan, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen, also Jesus, von ihnen leiden. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen sprach. Haben sich wohl auch erinnert an Kapitel 11, wo Jesus über Johannes gesagt hat, er ist Elia, der kommen soll. Er kam im Geist und in der Kraft des Elias, wie der Engel dem Vater von Johannes dem Täufer, den Zacharias, prophezeit hat. Maleachi hat hunderte Jahre zuvor das Kommen von Johannes dem Täufer prophezeit. Aber er hat nicht seinen Namen offenbart bekommen, aber seinen Dienst. Und er nannte ihn Elia, weil er ihm ähnlich war. Er war ein Bild für Johannes. Genauso wie der Messias Jesus im Alten Testament von manchen Propheten David genannt wird. David ist symbolisch für Jesus im Alten Testament. Also diese Namen, die Propheten manchmal einsetzen im Alten Testament, das sind sozusagen Platzhalter. Die haben hier nicht die leibliche Wiederkunft von Elia oder von David vorhergesagt, sondern sie sprechen von der geistlichen Erfüllung in Johannes dem Täufer oder in Jesus dem Messias. Ihr Dienst war eine Vorschau auf deren Dienst. Also bitte haltet nicht Ausschau nach David oder nach Elia oder nach einem Antichristen, nach dem Teufel oder sonst irgendwas. Zu viele Christen sind auf irgendwelchen komischen Trips und abgelenkt vom Wesentlichen. Bleibt auf Jesus ausgerichtet. Das ist biblische Geistlichkeit. Er ist das Zentrum. Er ist die Erfüllung aller Verheißungen Gottes. Das ganze Alte Testament weist auf ihn hin. Er ist das Alpha und das Omega. Die ganze Bibel weist auf ihn hin. Also wollen wir auch auf ihn ausgerichtet leben. Er ist der geliebte Sohn. Ihn hört. Amen. Herr, wir danken dir, dass du uns Jesus offenbart hast. Und dass wir hier in dieser Stelle was Besonderes über ihn lernen durften. Wer er ist. Warum er zu uns gekommen ist. Und ich danke dir, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben dürfen. Durch sein Erlösungswerk. Durch den Exodus, den er bereitet hat am Kreuz für uns. Und dafür sind wir so dankbar. Und so, Herr, halte uns ausgerichtet auf Jesus. Lass uns Jesus zentrierte Menschen sein, die hier zusammenkommen, um ihn anzubeten und ihn zu dienen und ihn groß zu machen und nichts anderes. Füll uns mit deinem Heiligen Geist, begleite uns mit deiner lieben, guten, barmherzigen Gegenwart. Darum bitte ich in Jesu Namen. Und mit dieser Gegenwart segne und begleite euch unser wunderbarer Gott. Amen.